herzlich willkommen in der neuen Episode des Podcasts Soulful Collective. Mein Name ist Carolina, schön, dass du dabei bist. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast an meiner Seite. Er ist nicht nur einer der spannendsten und aufstrebendsten Schauspieler dieses Landes, sondern ist über die Jahre auch zu einem sehr guten Freund geworden. Ihr allerdings kennt ihn wahrscheinlich aus diversen Tatortproduktionen. Mittlerweile spielt dieser junge Mann auch auf internationalem Parkett. Er hat in ganz vielen preisgekrönten internationalen Formaten wie Overlord, Into the Badlands, The Last Kingdom und auch Game of Thrones mitgespielt. Ab dem 15. November könnt ihr ihn in der neuen Staffel der Amazon-Serie Man in the High Castle sehen. Marc Rissmann, schön, dass du da bist.
Hey Caro.
Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute da bist und mit mir gemeinsam eine besondere Episode im Podcast Soulful Collective gestaltest.
Ja, danke.
Ich habe eben schon ein bisschen was über dich erzählt. Magst du dich vielleicht nochmal uns vorstellen?
Mein Name ist Marc Rissmann. Ich bin Mensch und Schauspieler. Ich hoffe, mehr Mensch als Schauspieler. Und ich bin 39 Jahre alt, komme aus Berlin. Fühle mich aber als Vagabund auf der Welt, weil ich die ganze Zeit durch die Gegend reise. Und bin auf einer Reise, wie jeder Mensch auf der Welt, mit allen Höhen, mit Tiefen. Und ich versuche, dem nachzugehen, was ich spüre, was ich fühle und Herausforderungen anzunehmen und weiterzugehen.
Das ist eine sehr schöne Antwort. Vor allen Dingen zeigt sie, warum ich dich gefragt habe, ob du in diesen Podcast kommen möchtest. Weil das Thema, über das wir heute sprechen, ist, ein wahrhaftiges und aufrichtiges Leben zu leben. Und du hast so ein bisschen angedeutet schon, dass das ein wichtiger Bestandteil deiner Reise ist und deines Lebens. Ich weiß, dass dein Weg nicht immer geradlinig war. Das heißt, da, wo du heute stehst, da standst du vielleicht vor ein paar Jahren noch nicht. Magst du uns ein bisschen was davon erzählen?
Also ich glaube, dass eigentlich jedes Leben voller Irrung und Wirrung ist. Und wenn man jetzt denkt, man definiert Erfolg, ist es nie geradlinig. Und für mich war es, ich glaube, die Lernkurve besteht darin, ich meine, ich komme aus Berlin, Südneukölln, als Sohn von Beamten, den Bogen hinzuschlagen zu, ich bin Schauspieler, der sich national und international irgendwie breit macht, ist ein langer Weg. Und ich glaube, das, was am meisten oder und auch teilweise am schmerzhaftesten war, war zu lernen, es gibt keine Kontrolle. Mhm. Ich kann mich nur fallen lassen, ich kann nicht ein Ziel anvisieren und das geradlinig verfolgen, so wie ich es aus dem Sport gewöhnt war. Mhm. Also meine erste Identität war Sport, Leichtathletik, es ist messbar, 100 Meter, ich laufe das so, wenn es unter 11 Sekunden ist, ist es ziemlich gut. Wenn ich mehr, weißt du, wenn ich mehr trainiere, werde ich schneller. Also, und so bin ich halt Sachen angegangen mein ganzes Leben und das traf da nicht zu.
Ja.
So. Und das erste Mal, dass ich dann das Kunst oder dazu zähle ich Musik dazu. Ne? Mhm. Als das erste Mal kam, war ganz simpel. Ich war 14, sie war 17. Und MTV, Eric Clapton, Tears in Heaven lief. Und sie war, oh mein Gott, wie schön, wie schön. Mich wollte sie beeindrucken. Nächsten Tag war ich im Gitarrenladen.
Großartig.
Dass ich mich dann später mehr in Musik verliebe als in sie. Das ist halt was anderes. Und darüber habe ich dann auch später einen Musiklehrer getroffen, der Gesangsunterricht mir gegeben hat und der auch meine entscheidende Instanz war, irgendwie sich in die Richtung zu orientieren. Mhm. Weil ich habe Sportwissenschaft studiert und ich wusste eigentlich nicht, was will ich machen. Ich habe nebenbei im Fitnessstudio gejobbt und er wusste, ich war auch nicht ganz so happy mit der Richtung für mein Leben. Und er meinte, guck doch mal da lang. So. Mhm. Dann hat er mir geholfen, einen Schauspiellehrer zu finden, der mich dann derbe gepusht hat, sprich einer Schauspielschule vor. Und dann habe ich vorgesprochen an der Ernst-Busch-Schauspielschule und bin dann sogar in die Endrunde gekommen. In der Endrunde wurde ich grandios abgelehnt erstmal. Ich dachte, oh Gott. Was nicht leicht war und ich war ziemlich sauer. Wie können Sie mich nur ablehnen?
Ich kann es so nicht.
Das geht nicht. Und dann, aber lustigerweise 5 Tage später haben sie mich angerufen und gesagt, ja, wir denken noch an Sie. Kommen Sie noch mal wieder.
Schön.
Und dann, das Problem war, ich hatte keine Ahnung von Theater in dem Sinne. Und dann habe ich mir mal selber so Monologe durchgelesen und dann fuhr ich so in der S-Bahn und las meine Monologe und dann guckte so ein älterer Mann über meine Schulter und meinte, ja, der ist gut für dich. Und ich so, wer sind Sie denn?
Ja.
Dann meinte, ja, mein Name ist Piet Rescher, ich bin Dozent an der Ernst Busch und ich habe ganz schön für dich gekämpft, aber ja, wow. Ich glaube, da ist Potenzial, aber du hast nicht so viel Ahnung. Ne? Ich so, nope.
Was für ein Zufall des Lebens.
Und dann hat er mir seine Nummer raufgeschrieben und dann habe ich mich einen Tag vor der vor der Aufnahmeprüfung noch mit ihm getroffen und wir haben die Sachen geändert und dann war ich aufgenommen.
Wow,
und dann war erstmal, oh mein Gott, jetzt bin ich auf der Schauspielschule, nennt man sich jetzt schon Schauspieler. Ich habe no fucking Ahnung von irgendwas so im Verhältnis zu den anderen. Weißt du?
Vor allen Dingen die Ernst Busch, ja. Das ist ja auch echt eine Ansage ist.
Ja, und dann gehst du halt durch so eine Schule und kannst dir vorstellen, es ist fordernd, es ist teilweise schön, teilweise schrecklich und so weiter. Man wird ganz schön durchgerüttelt erstmal. Und wenn man rausgeht, dann denkt man erstmal, oh, jetzt muss ich ans Theater. Und dann bin ich auch ans Theater gegangen. Ich habe am Deutschen Theater in Berlin gespielt, am Staatsschauspiel Dresden. Und dann war ich 2 Jahre in Magdeburg. Und aber ich hab mich nicht so zu Hause gefühlt.
Mhm.
So, es gab mal, ich würde sagen, so 1 von 10 Produktionen, wo ich happy war.
Mhm.
Aber oft war eine Sprache, die ich eigentlich so richtig verstanden habe. Das war so ein bisschen konzeptionell und verkopft. Also ich liebe Theater, ich liebe das Live-Moment zu spielen mit anderen Leuten, aber es hat so, weiß ich, hat sich nicht so ehrlich angefühlt.
Mhm.
Und man gibt ganz schön viel auf von seinem Leben auch. Also du hast keine Kontrolle, wo du wohnst und so weiter. Ne? Und irgendeine innere Stimme hat mir gesagt, nee, du musst weg hier.
Mhm.
Da habe ich gekündigt und dann war ich in Berlin. Erstmal auch ein bisschen orientierungslos und dann durch einen Zufall, es gab so eine Institution, Actor Space, und da habe ich einen Mann kennengelernt, Mike Bernardin aus England, der so Schauspieltraining gegeben hat. Und da habe ich mich sehr zu Hause gefühlt bei ihm. Und ich hatte überhaupt keine Kohle. Aber ich hatte eine Kamera, mit der ich immer rumgelaufen bin. Und er meinte, du kannst umsonst kommen, wenn du ein paar Fotos machst. Und dann bin ich über ein Jahr dahin gegangen regelmäßig. Und das war so meine Basis, also wurde so ein bisschen meine Basis, wo ich dachte, na, da ist eine Richtung in diesem Beruf und ich laufe mal in diese Richtung los.
Krass, wie so in Situationen, wo eigentlich mal so ein Dead-End irgendwie da war, also hier geht etwas nicht weiter, dann, also für dich dann sich trotzdem daraus ganz viel entwickelt hat.
Ja, natürlich, für mich ist halt auch immer, denn ich meine, es ist einer der unsichersten Berufe, die du wählen kannst und für mich ist so finanzielle Unsicherheit wirklich nicht leicht und schüttelt auch an meine Emotionen, so, ne? Dann wähle ich genau das, wo du am meisten mit konfrontiert wirst. Und ich weiß nicht, und in diesen Momenten, wo es nicht weiterging, ich dachte immer, ausatmen, wo fühlt sich's warm an, wo, in welche Richtung oder irgendwas, einfach gehen. Oder auch wenn es eine irrationale Entscheidung aus einer Form von Sicherheit, also bist fest Engagement im Theater, ist eine Sicherheit, ne? Hast ausgesorgt, also weißt du, ein festes Gehalt, aber ich dachte, nee, ist nicht richtig, let's go unsicher. Weißt du?
Okay, alles, was du gerade erzählt hast, ne? Das sind immer wiederkehrende tatsächlich Elemente, die ich wahnsinnig interessant finde. Und das ursprüngliche Thema ist ja, dass wir gesagt haben, okay, wir reden heute darüber, wie kann man ein aufrichtiges Leben leben? Und die wiederkehrende Situation, die ich meine, ist, dass man sich in einem Surrounding wiederfindet, was von den eigenen Hoffnungen, Erwartungen und Wünschen differiert. Beziehungsweise man vielleicht noch gar nicht weiß, was sind die Hoffnungen und Wünsche. Also du bist in einer Familie groß geworden, wo ein künstlerisches Verständnis jetzt vielleicht nicht zum Alltag gehörte. Und trotzdem hast du irgendwann für dich verstanden, okay, das ist mein Weg. Und genauso an einem Theater zu sein, wo du vielleicht gesagt hast, ich möchte spielen und dann zu merken, oh, es gibt gar nicht so viele Jobs an Theatern, also an gute Stücke oder so, ja. Und trotzdem weiter zu wollen, also zu sagen, ja, meine Grundsituation ist vielleicht nicht gut, aber ich gehe da raus und kreiere etwas anderes, was mehr mit mir zu tun hat und mir mehr Freude bringt, ohne mir nicht mehr treu zu sein. Und kann ja auch sein, dass das schief geht. Wie gehst du mit solchen Sachen um?
Ich weiß nicht genau, wie selbstreflektiert ich war an dem Punkt, dass ich wusste, weil man wird ja in der Industrie geschmissen, dann findet man sich da wieder und dann muss man sich halt den Weg erstmal suchen. Und als ich dann gedacht habe, okay, jetzt bin ich hier, aber hier bin ich nicht glücklich, dann muss ich rausgehen. Rausgehen bedeutet, dachte ich, gucke in Richtung Film. Ich hatte kein Material oder irgendwas und ich dachte, oh, shit, was machst du? ich kaufe mir eine Kamera, weil meine Familie ist jetzt vielleicht nicht die größten künstlerischen Ambitionen, mhm. aber mein Papa ist ein ziemlich guter Handwerker. Mhm. Ich dachte, ich kann Dinge bauen. Mhm. Das heißt, ich kaufe mir eine Kamera, ich schreibe mir eine Szene, ich nehme ein Interview auf. Und ich glaube, das war das erste Mal, dass wir uns begegnet haben.
Ja, tatsächlich war dieses Interview, bin ich da so dran hängen geblieben. Ich dachte intuitiv, Wahnsinn, das hat eine totale Stärke. Und ich habe viele Interviews von Schauspielern schon gesehen, da das ja mein Beruf ist als Castingdirektorin. Aber das hatte eine ganz besondere Qualität, weil da saß jemand, der ja zu sich gesagt hat, der mir nicht das Gefühl vermittelt hat, er erzählt mir etwas, was ich hören möchte, sondern er erzählt mir auf so eine ganz durchlässige Art, hast du irgendeinen Spark rübergebracht. Und ich habe dieses Interview tatsächlich als Referenz angeführt, über Jahre hinweg, wenn Schauspieler mich gefragt haben, wie soll ich ein Interview aufnehmen. Ich habe gesagt, hier, guck dir das an. Da hat jemand tief in sich reingeguckt.
Und das war aber auch das Prinzip, wie ich immer die Sachen gebaut habe. Weil ich dachte immer, wenn ich was kreiere und das sozusagen nach draußen schicke, mhm. dann würde es irgendjemand erreichen. Also lustig, dass wir jetzt hier sitzen und einen Podcast aufnehmen, weil was ich dann in meinem letzten Theaterjahr in Magdeburg aufgenommen habe und darüber sprechen eigentlich, weißt du? Und dann habe ich darüber aus, also ich habe dann eine Szene geschrieben und aufgenommen und so weiter. Und ich bin halt immer, weil ich dachte, ich brauche Material. Und dann hast du die ersten Drehtage bekommen und so weiter. Und ich dachte immer, wenn ich was kreiere oder was von mir gebe, dann wird es irgendjemand aufschnappen. Und jetzt, klar, praktisch ist es, ich mache was, ich kriege Drehtage, Geld. So, ne? Und ich habe aber gedacht, wenn es ehrlich ist, dann führt mich das auch auf den Weg, wo ich hin will. Dann spricht das vielleicht nicht jeden an, aber die Leute, die für mich richtig sind.
Okay, sich also mit seinem, also den Blick nach innen zu richten und herauszufinden, was man wirklich möchte. Das ist ja erstmal so leicht gesagt.
Es ist wahnsinnig leicht gesagt und glaub mir, ich war, hatte auch viele Momente, wo das Gegenteil gefordert war, genau. Wo du dann dich ausgeliefert fühlst, wenn du auf irgendeinem Filmfest bist und denkst so, Gott, jetzt muss ich mich dem Caster vorstellen, weißt du, dann sind Horden von Schauspielern und so weiter. Und ich kann mich auch erinnern, dann stehe ich da und ich sehe den Caster in der Ferne und denke, ich nehme jetzt meinen Mut zusammen und gehe dahin und sage, hallo, ich bin der Marc, ich bin Schauspieler. Mhm. Und ich gehe die ersten drei Schritte und Schamgefühl kommt ein. Und ich denke, machst du es wirklich? Und ich sage, ja, du musst es machen. Und dann kreuzt aber so eine Schauspielerin meinen Weg, schneidet mich und erreicht ihn vorher und sagt, hallo, ich bin Schauspielerin und das ist meine Visitenkarte. Ich bin bei der Agentur und ich scharfe Linkskurve, das machst du nicht. Mayday, Abbruch.
Okay, also wenn jemand nicht so in der Lage ist, per se in sich so reinzuhören und sich zu verbinden mit dem, was er wirklich möchte. Also das erstmal herauszufinden, ist ja auch, was kann so jemand machen?
Ich glaube, es ist ja nicht, dass ich 100% durch die Gegend laufe und immer weiß, was mein Kern ist und wo ich hin will. Da gibt es auch ganz schön viel Lärm in der Birne und den gab es zu einer bestimmten Zeit in meinem Leben auch viel lauter. Und ich glaube, dass auch so wie die Welt heute gestrickt ist mit dem Durchzug, den du hast durch die Birne, es einfach wahnsinnig schwierig ist, sich mal wirklich zu orten und dem. Vor allem hat man eine Idee, was man sein möchte. Mhm. Im Idealfall ist es das, wer du bist. Wenn das nicht auf einer Linie liegt, so, dann hat man schon mal ein Problem, was man lösen muss. Ich glaube, was für mich wirklich gut funktioniert, und das klingt immer wie so ein bisschen Klischee, Meditation. Mhm. Und man muss gucken, was das Richtige für sich ist. Weil klar, man sagt, man setzt sich hin und hat mal keine Gedanken und nur den Atem. Das funktioniert
einfach nicht. Bitte jetzt auf Knopf.
Das funktioniert einfach mal überhaupt nicht. Und dann sitzt man da und denkt sich so, ach du Scheiße, ich bin so untalentiert, das funktioniert für mich nicht und so. Aber wenn man bestimmte Leute hat, die einem das zeigen und Sachen öffnen, irgendwann gibt es dann so ein kleines Durchbruchserlebnis. Und dann ist das nicht, dann fühlt sich das nicht mehr an wie Arbeit. Ich setze mich jetzt dahin und überwinde meine 20 Minuten oder so, sondern hat man sogar Lust drauf, weil man merkt, dass relativ viel abfällt und die Klarheit, die du gewinnst, dich einfach mal fünfmal produktiver macht an dem Tag.
Das heißt, in die Ruhe gehen hilft massiv dabei.
Mir hat es geholfen, in die Ruhe zu gehen. Mir hat es geholfen, mein Telefon morgens erstmal auszulassen, das Telefon früher abzuschalten und so weiter. Und auch mir hat es geholfen, nicht mich durchs Internet zu klicken. Ich habe dann auch so, man denkt sich, so, jetzt muss ich irgendwie mich damit beschäftigen, wer ist der Produzent von dem oder was. Und was ich gemerkt habe, es macht mich nur unglücklich, weil automatisch vergleiche ich mich Und vergleichen macht unglücklich.
Ja.
Und ich denke immer, und deshalb habe ich gesagt, nee, mache ich nicht, weil es funktioniert für mich.
Das vor allen Dingen aber, das finde ich so bemerkenswert. Du arbeitest in einer Branche, in der man tatsächlich per se im ersten Moment von außen beurteilt wird. Also unterm Strich bleibt immer eine Beurteilung. Und das ist nicht nur bei Schauspielern so, sondern bei ganz vielen anderen Berufen. Und wenn man dann für sich erkennt, dass der Vergleich ganz viel Kraft nimmt.
Ist der Vergleich?
Das ist aber so befreiend. Ja. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen, Entschuldigung, das muss ich einmal kurz ausführen. Ich glaube, dass ganz viele Menschen sagen, ja, ich bin aber in einer Branche, das muss ja gar nicht die Schauspielerei sein, das kann ja auch in der Computerbranche sein oder du arbeitest für einen Lebensmittelhersteller, einem Konzern oder so. Das heißt, du wirst immer beobachtet und du wirst immer bewertet. Und dann zu erkennen, dass wenn man nicht in den Vergleich geht, dass genau da die Kraft drin liegt und dass genau da die Chance auch drin liegt oder das birgt die Chance, dass man am meisten herausbekommt, was man möchte, was einen glücklich macht und dass man zu sich kommt, wenn man mit dem Fokus bei sich bleibt.
Vor allen Dingen ist ja auch Vergleich ist auch eigentlich unmöglich, weil man vergleicht sich halt mit einem Bild, das Leute projizieren.
Ja, genau.
In dem Sinne. Das bedeutet, du denkst, oh, die Person hat so und so viel Erfolg, das will ich auch, Neid, was auch immer. Vielleicht ist die Person total unglücklich, das heißt ihr öffentliches Bild zum Beispiel. Ich kann mich an eine Situation entsinnen, als ich die Rolle bei Game of Thrones bekommen habe und das wurde irgendwie geleakt im Internet. Das war zu einem Punkt, wo ich überhaupt keine Kohle hatte. Da war mein Leben in einem riesen Tumult. Ich hatte auch keine Wohnung. Ich habe Couchsurfing gemacht von Freund zu Freund. Weiß. Und ich sitze in der U-Bahn und gucke hoch und da gibt es dieses Berliner Fenster. Unser neuer Hollywood-Star, Marc Rissmann. Und ich gucke hoch und denke so, ach, wenn ich jetzt jemand anderes wäre, würde ich die Person total beneiden. Aber weil ich die Person bin, weiß ich, dass der Typ eigentlich gerade in einer riesen Umbruchsphase ist, weißt du? Und es ist immer, man beneidet immer, weil so ist die Gesellschaft erzeugt, das ist das, was erstrebenswert ist und so weiter. Und wenn du guckst, was jetzt ist, und es wird einem halt immer so ein Defizit vorgeführt, du brauchst das, um glücklich zu sein, du brauchst das Auto, du brauchst das Telefon, du brauchst und so weiter. Brauchst du alles gar nicht. So.
Was brauchst du?
Ich glaube, ich brauche für mich das Gefühl, dass mein Weg stimmt, so, dass ich mich in die Richtung bewege. Wenn ich mich nicht in die Richtung bewege, dann werde ich so ein bisschen unruhig und dann gucke ich auch mal links und rechts und dann werde ich noch unruhiger, so vom Gefühl, ich muss nicht 20 Millionen Euro auf dem Konto haben oder irgendwas, es gibt keine Zahl, die ich erreichen werde, ich muss nicht einen Sportwagen fahren oder irgendwas. Aber ich muss das Gefühl haben, dass ich meinen Aufgaben nachgehe und keine Ahnung, es gibt eine Bestimmung oder was, keine Ahnung, oder einem Gefühl folgen oder was auch immer das ist. Und vor allen Dingen ist ein Vergleich auch immer nur momentan. Es gibt keine Kontrolle im Leben. Die Person, die du, und ich habe es wirklich in Freundeskreisen schon, die alles hat, was man sich vorstellt, ist ein paar Monate später schwer krank oder hat einen Unfall oder irgendwas. Und es gibt keine Kontrolle im Leben für irgendwas.
Das stimmt. Wir sprachen vorhin in der Kirche darüber.
Ja.
Relax, nothing is under control.
Ja, und wenn du dem nachgehst und vor allen Dingen wirklich das Einzige, was du hast, ist Zeit. So, das Einzige, was dir, das können dir Leute, die wahrscheinlich so 98 gerade sind, besser erzählen, retrospektivisch so.
Ja.
Aber wenn man sich damit befasst, was bleibt dir wirklich so, dann ist es nur eine Essenz in dem Sinne.
Eine Aneinanderreihung von glücklichen Momenten.
Ja, und manchmal sind es auch nicht glückliche Momente und die sind dann gut, damit was Neues entstehen kann. Weißt du, Krisen sind halt, keiner will Krisen, wirklich, ich habe auch keinen Bock drauf. Und, aber sie sind halt manchmal da, um eine bestimmte Richtung zu lenken. Und ein Nein ist halt oft ein Ja für was anderes.
Das hast du toll gesagt. Nein ist oft ein Ja für was anderes, ja. Das heißt, die Chancen eher zu sehen, in dem, was passiert.
Ich muss ja, und vor allem gerade, wenn du einen Beruf umgehst, der permanent Ablehnung ist. Weißt du? Und für mich Ablehnung zu lernen, war auch wirklich nicht leicht.
Ich würde gerne mit dir gleich nochmal darüber sprechen, wie du mit Angst umgehst tatsächlich, wenn man Angst verspürt oder du Angst verspürst. Das ist ja auch sehr nah zum Thema Ablehnung. Ja? Und ich würde gerne mit dir auch noch darüber sprechen, über das Vertrauen in schöne Zufälle. Also die dazu beitragen, dass Dinge so stattfinden, obwohl wir denken, kann nie passieren. Also Thema Ängste. Du hast es immer wieder angerissen, dass Ängste auch ein Teil deines Weges sind. Oder natürlich, auch nicht zu wissen, also eine Orientierungslosigkeit auch. Wie gehst du damit um und wie schaffst du es, es so umzusetzen, dass es eher stärkend und kraftgebend dich vielleicht auch ja, voranbringt?
Also es gibt ja unterschiedliche Ängste. Es gibt, wenn du beim Spiel, es gibt manchmal diese kleine Nervosität, diese Angst, die aber als Motor dient. Und die bringt dich so ein kleines bisschen aus der Balance, aber dann fliegt man so. Und dann gibt es aber auch Angst, die einen blockiert, daran weiterzugehen und bestimmte Konzepte von sich selber zu verstehen. Also ich habe Angst davor. So. Manchmal ist es dann, wenn bestimmte Dinge passieren und du durchlebst diese Angst, dann verstehst du, oh Gott, das war eine Illusion, aber dein Unterbewusstsein ist die ganze Zeit damit beschäftigt, das zu vermeiden, weil das ist das Schlimmste oder so.
Obwohl du genau darüber die ganze Zeit nachdenkst. Du denkst über genau das nach, was du eigentlich die ganze Zeit vermeiden willst.
So ist es halt ganz absurd. Und manchmal ist es auch gar nicht so ein bewusstes Nachdenken, sondern mehr so eine emotionale Reaktion. Das heißt, es ist tiefer im Bewusstsein gespeichert. Und bestimmte Ängste zu überwinden und dem sich zu stellen, ist, glaube ich, eine Freundin von mir hat mal gesagt, der Weg ist da, wo die Angst liegt.
Genau.
Um weiterzukommen, wo was Wahres dran ist. Und ich rede jetzt nicht davon, mach Extremsport, spring vom irgendwas oder so. Ja? Oder mach Motorradführerschein. aber um sich neu zu definieren oder seine Grenzen weiterzusetzen. Und sonst bleibt man immer nur in dem gleichen Feld stecken und Dinge wiederholen sich, weil man wählt bestimmte Dinge, die sich wiederholen, um was zu vermeiden. Ich glaube, je mehr man seine Ängste auflöst, desto freier wird man und desto klarer ist man. Aber sich auch einfach bewusst zu sein, dass die Gefahr oft eine Illusion ist und sich bewusst zu machen, was hat man oder was ist wirklich wichtig so. Ja, so ins Vertrauen. Also wenn ich zu einem Casting gehe, entscheidet sich mein Leben jetzt daran, ob ich das bekomme. Nee, ich kann auch ohne das glücklich sein. So. Und dann ist man frei, weil es soll ja nur Spiel sein. Das würde natürlich schwieriger, wenn es eine 100-Millionen-Dollar-Produktion ist und so weiter und so viel Geld und so viel Erfolg dahinter. Und dann würde man sich gefallen in dem Bild, wer man dann wäre und so weiter. Und dann muss man sich halt seinem eigenen Bullshit bewusst werden.
Das heißt, also einmal wirklich gucken, was ist da und warum habe ich Angst und was ist eigentlich da, was mir Sicherheit gibt?
Es gibt auch so ein Prinzip, ich weiß nicht, ich weiß das nicht. Du kennst die Katie Byron oder so? Du hast das Buch gelesen. Also ist das wirklich wahr? Kann ich bestätigen, dass das wahr ist? Und so? Weil oft sind das halt subjektive Konzepte. Und bei anderen das zu sehen, dass es Quatsch ist, ist relativ leicht. Aber sich selbst zu sehen, ist halt das Schwierigste. Und da kann man sich auch Hilfe suchen.
Also viele kennen Byron Katie. Byron Katie hat eine Form der Arbeit kreiert. Also die heißt tatsächlich The Work, um aus Momenten zum Beispiel der Angst oder der Projektion herauszukommen. Und im Zuge dieser Arbeit wird hinterfragt, ob die Dinge wahr sind und ob wir wirklich wissen, ob das, was wir glauben oder denken, wahr ist. Ich kann gerne euch den Link auch mit dazu geben. Wer dazu Fragen hat, der kann mir gerne schreiben.
Ich habe oft das Gefühl gehabt, dass das alte Wissen, was Urvölker haben, viel reicher ist. Wir preisen uns für einen technologischen Fortschritt und wir kriegen 5G fürs Handy und was auch immer. Und es kann so viel und es kann 4K auflösen und jetzt kommt 6K und 8. Also, who the fuck cares? Also weißt du, wenn die Essenz halt immer mehr verkrüppelt und die Möglichkeiten, die da sind, ohne dass du was konsumieren musst.
Eine Entfremdung von den eigentlichen Kräften, die uns zur Verfügung stehen, ne? So, das beschreibt es halt. Aber das ist ja, glaube ich, eines der Gründe, warum die Welt so ist heute, wie sie ist. Und eines der Dinge, die wir hier im Soulful Collective mitgeben wollen, ist, verbindet euch wieder mit eurer Intuition, mit eurer Kraft.
Und was man auch sagen muss, ich meine, ich finde, es gibt ja diese spirituelle Welt und diese Messen und so weiter, weißt du, und ich habe dann auch immer ein bisschen so eine Klischee-Vorstellung von irgendwas gehabt. Und man muss auch sagen, es gibt auch viel Quatsch, ja, um sich authentische Leute zu suchen und so weiter, die einem Wege zeigen können und so weiter, ist halt
Du hast dich aber schon der spirituellen Welt auch zugewandt. Also ich kann mir vorstellen, dass hätte ich dich vor, weiß ich nicht, 15 Jahren oder so als Sportstudent getroffen, hättest du mir einen Vogel gezeigt. Heute erlebe ich dich als jemand, der sehr gesund filtern kann und trotzdem aber nicht per se sagt, nee, habe ich jetzt überhaupt gar kein Interesse dran, sondern du guckst dir die Dinge schon in der Essenz an. Und das, finde ich, ist auch ein Vehikel, um mit der Angst umzugehen, sich neuen Möglichkeiten, also die Bereitschaft, sich neuen Lösungsansätzen, sich damit auseinanderzusetzen.
Als ich jünger war, ich hatte eine Intuition, der ich an einem Punkt sogar mehr vertraut hatte, dann über eine Zeit weniger und jetzt wieder mehr und Dinge verstanden habe. Aber natürlich muss man sich damit beschäftigen, wer bin ich, was mache ich? Also wer ist dieses kleine Flackern hinter den Augen oder was auch immer, ob du es jetzt Seele nennst, Essenz oder was auch immer. Ja. Gut, dann hast du den Körper als Vehikel und dann beschäftigt sich damit. Und es gibt Religion, es gibt Spiritualität, es gibt was auch immer. Von meinem Gefühl ist, viele Religionen sind gar nicht unterschiedlich voneinander. Es wurde halt oft missbraucht in unterschiedlichen Ländern und so weiter. Aber in der Essenz, wenn man über Archetypen nachdenkt, gibt es viele Kongruenzen sozusagen, die deckungsgleich sind. Mhm. Und an was auch immer man glaubt, man muss jetzt nicht irgendwie an den Geist oder was auch immer es ist sozusagen. Für mich ist es eher Natur und ein Gefühl. So. Ich habe zum Beispiel über Neujahr eine schamanische Visionssuche gemacht.
Ja.
So, auf El Hierro. Das ist jetzt auch egal, man kann auch eine Klischeevorstellung von einem Schamanen haben. Im Endeffekt ist es, man fastet und verbringt 4 Tage alleine in der Natur und setzt sich dem aus. Man kann in den Wald gehen oder in die Wüste. Ist aber alleine und man spricht auch nicht. Mhm. Und das war eine ziemlich bereichernde Erfahrung, weil man setzt sich sehr viel mit sich selbst auseinander. Also darfst du nicht dein Handy mitnehmen oder auch nicht dein Buch. Man verbindet sich sehr mit der Natur. Es ist auch teilweise wahnsinnig langweilig. Aber den Effekt, den du hast danach, die tiefe Ruhe oder die Klarheit, die daraus gewonnen wird, war für mich sensationell.
Ich erinnere mich, bevor du dorthin geflogen bist, habe ich dich relativ fassungslos und gleichzeitig auch mit Bewunderung angeschaut.
Du bist ja auch kein Campingmädchen.
Ich bin kein Campingmädchen. Been there, done that, not feeling it. Wobei diese Verbindung mit Natur mir sehr wichtig ist. Ich bin aber, sag ich dir ehrlich, nicht so mutig, als dass ich 4 Tage alleine im Wald sitze.
Noch nicht.
Noch nicht, okay. Oh Mann, ich sehe schon, ich reite mich hier in was rein. aber ich gehe oft alleine in den Wald, gehe in die Ruhe, insbesondere auch dann, wenn ich einen traurigen Moment habe. Und was für mich in der Natur passiert, ist, dass ich erstmal noch mehr wahrnehme, was mich wurmt. Kann schön sein, das kann aber auch ein schmerzvoller Moment tatsächlich sein. Also eine Intensivierung des Schmerzes, den man eh schon spürt oder der Traurigkeit mit sich bringt. Um dann aber nochmal ganz klar aufgezeigt zu bekommen, Natur hat einfach dieses unendlich Umarmende und abgegriffenes Wort, ne? Aber es erdet einen halt und bringt einen immer wieder zurück zu seiner eigenen Essenz und immer wieder meiner Intuition und meiner Kraft ein Stück näher. Du hast vorhin Zufälle genannt oder beschrieben.
Zufälle.
Zufälle, die ganz tolle Entwicklungen in deinem Leben ausgelöst haben. Und ich glaube auch an so Zeichen des Lebens, wie ich es nenne. Ja? Mhm. Und das gehört für mich auch zu einem erfüllten Leben mit dazu, diesen Zeichen zu folgen. Und ich weiß aber, dass es manchen Menschen nicht leicht fällt in der Situation, wo es vielleicht ein bisschen dunkel gerade ist bei ihnen. Also, weißt du, es bedarf schon ein bisschen Licht in einem selber, um das überhaupt zu sehen. Deswegen würde ich gerne mit dir, wenn du Lust hast, ein Plädoyer für den Glauben an gütliche Zufälle halten.
Also für mich gehören Zufälle und Begegnungen und Zeichen auch zum Leben dazu. Und ich sehe die und nehme die als solche wahr. Und wenn einer sagt, das ist totaler Quatsch, kann er das auch gerne denken. Mein Leben macht mir mehr Spaß, in der Form, wenn ich dran glaube. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und vor allen Dingen ist es eigentlich für mich inzwischen so, dass da so viel gekommen ist, dass ich's, dass es für mich wie wissenschaftlich bewiesen ist. Mhm. So, weißt du. Ich habe auch das Gefühl, dass man Dinge manifestieren kann, wenn man dran glaubt. Mhm, ich schreibe bestimmte Dinge auf, die ich gerne hätte oder die kommen. So. Manchmal auch in einer anderen Form oder so, als ich es gedacht hätte. Und ich glaube.
Hast du Lust, uns ein Beispiel dafür zu nennen, für das, was du aufgeschrieben hast und dann kam? Vielleicht ja auch etwas, was kam und verbunden ist durch einen Zufall. Ich erinnere mich an einen Wunsch von dir. Du hattest mal den Wunsch, in einer Jury zu sitzen.
Das ist ganz simpel. Ich hatte nur den Wunsch aufgeschrieben, dass ich gerne mal Juror bei einem Filmfest wäre. Mhm. Und am nächsten Tag kam eine E-Mail von meiner Agentur, dass jemand ausgefallen ist in einem Juryfestival und wer Lust hätte. Und ich habe gesagt, icke. Aber es gibt noch andere Sachen. Ich hatte mal ein Musikvideo gemacht für alle Farben, Please Tell Rosie. Mhm. Und das war erstmal sehr kompliziert mit dem Pitch. Und eigentlich sollte ich den Job bekommen, weil ich hatte Musikvideos für die vorher gemacht.
Das heißt,
und so weiter.
Du arbeitest auch als Regisseur.
Ja, ich habe das aufgegriffen an einem Moment. Und das war aber sehr, sehr kompliziert und dem Label und so weiter. Und es war komisch. Auch es hat sich dann sehr lange rausgezögert, obwohl ich schon angefangen habe zu arbeiten, wo ich schon dachte, nee, ich sag das jetzt ab, habe keinen Bock mehr. Und dann bin ich, weil ich zu der Zeit in L.A. war, auf dem Highway gefahren und guckte so aus dem Fenster und dann war rechts neben mir so ein schwarzer SUV mit dem Nummernschild All Rose. Mhm. Und ich dachte, also alle Farben, alle, all. Mhm. Das Video hieß Rosie. Mhm. Ich dachte, okay, ich warte noch einen Tag. Ja. Und am nächsten Tag kam die Zusage.
Oh, wow.
Dann kannst du los.
Okay.
Gehen und so bekloppt es klingen mag und so weiter. Ja. Ich habe sogar ein Foto gemacht von dem Auto, wenn ich die Geschichte erzähle.
Ja,
das, und mir das keiner glaubt. Glaub ich. Weißt du, ich muss, dass ich mir selber glaube und mich eingebildet habe. Und so gibt es kleine Sachen. Und dann, ich hatte auch Krisen, wo man kein Geld hatte und lost war. Und man kann sich dann auch fallen lassen in so eine Form von Dunkelheit und denkt sich, das Leben macht keinen Sinn oder so, oder ich habe versagt oder irgendwas.
Das Leben hat einen dann mehr im Griff, als man das Leben im Griff hat.
So vom Gefühl. Und was halt wichtig ist, dass man Leute hat, die einem helfen, ob es Freunde sind, weil manchmal sieht man nicht ganz klar oder braucht Leute, die an einen glauben oder helfen.
Weil die alleine vielleicht das Gefühl geben, dass du nicht alleine bist.
Weil du bist nicht alleine, um darüber zu sprechen, weil alle sagen, preisen auf Social Media, wie toll es denen ist, so wie dankbar. Ja. Das Leben ist einfach nicht so. Jeder hat
auf Social Media Krisen. Ist es einfach, wir führen alle das beste Leben überhaupt.
Ja, und das ist totaler Schwachsinn. Man denkt immer, man ist der Einzige, der das hat. Und von daher sollte man sich anderen Leuten anvertrauen, weil allen geht's so. Und Krisen gehören dazu.
Ich sage immer, jeder Mensch, den ich kenne, hat Krisen durchlaufen.
Ja, und vor allem jeder interessante Mensch. Also weißt du, was ich meine?
Ja, tatsächlich. Ne? Wesen mit Ecken und Kanten sind dir und mir wahrscheinlich.
Für mich die suspektesten Leute sind immer die, die halt eine Maske oder ein Bild von sich projizieren, in dem es keine Probleme niemals in ihrem Leben gab oder irgendwas, mir irgendwas verkaufen wollen. Mhm. Dann denke ich einfach nur, bleib weg von mir.
Ja, das stimmt. Und wir haben einen Hang zu sehr aufrichtigen Menschen, die ihr Herz auch auf der Zunge tragen und die sich zutrauen und die in den Austausch gehen. So. Und das finde ich tatsächlich in Krisen, das hast du schön benannt, extrem wichtig, auch nicht Angst davor zu haben, wie andere Leute über einen denken, also du oder welches Urteil sie abgeben. Das, was du erzählt hast, als du Game of Thrones, als du dort besetzt wurdest, in der U-Bahn saßt, existenziell wirklich gekämpft hast, dass du das alleine erzählst. Ich wünsche, dass das einfach rausgeht, die Leute erreicht und sie verstehen, jeder, egal wo er sich befindet, hat mit diesen Dingen zu kämpfen. Und ich danke dir für tatsächlich deine Offenheit, dass du das so mitgibst, weil ich weiß, da draußen gibt es irgendwen, der gerade zuhört, der sich fragt, kann ich meine Sorgen mit jemandem teilen? Oder ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich dazu stehen kann, wer ich bin, wo ich hin möchte, und über seine Ängste stolpert. Ja? Und deine Geschichte ist ermutigend und schön.
Ich glaube auch, was die Welt braucht, ist authentische Menschen, die sich zu allem bekennen und versuchen nicht, ein Abziehbild zu erzeugen von Glätte oder irgendwas, was passiert ist. Vielleicht kriegst du ein paar Likes. Aber du wirst unglücklich. in the long run, weißt du? Und such menschliche Verbindungen und so weiter. Und die findest du nicht in Bits, in Nullen und Einsen, was sich generiert in einem Computerscreen oder auf einem Telefon oder irgendwas. Wir alle sind Menschen, wir alle fühlen das Gleiche, in der Essenz sind wir das Gleiche. Darum teil das, weil es wird dich erleichtern und die andere Person auch.
Ja.
Und es wird die Welt offener und transparenter machen. Und ja.
Das hast du schön gesagt. Um sich seine Träume zu erfüllen, dazu gehört auch Loslassen.
Loslassen, die alte Sau.
Die alte Sau. Ich habe mich lange gefragt, was ist dieses Loslassen? Bis ich irgendwann in der Meditation ganz klar die Stimme vernommen habe, loslassen heißt zu dir selber kommen. In deinem Job oder in anderen Jobs ist dieses Loslassen relativ herausfordernd.
Mhm.
Wie gehst du damit um? Wie machst du das, dass es auch da wieder dich bereichert eigentlich und dass es funktioniert?
Ich glaube, dass es ein Missverständnis bei dem Wort Loslassen gibt, weil Loslassen impliziert, du machst nichts, was aber nicht wirklich funktioniert, weil es verändert sich nichts. Für mich ist Loslassen eher die Aufmerksamkeit auf was anderes zu lenken.
Mhm.
Also wenn, sagen wir, auf der einen Seite Angst stehen würde, zu versagen oder was auch immer, ja, mein Job wäre jetzt loszulassen, dann kann ich bestimmte Arbeit machen, auf die ich meinen Fokus setze, die mir ermöglicht, loszulassen. In dem Sinne jetzt für einen Schauspieler gesprochen, wäre es eine Vorbereitungszeit. Also da ist meine Szene, da ist mein Text. Ich bereite mich vor, ich baue eine Biografie für eine Figur, ich lerne einen Text und so weiter. Also was man alles so machen kann. Das gibt mir ein Gefühl von Sicherheit, sodass ich da hingehen kann. Und ich kann eh nicht mit Plan hingehen, weil sonst ich muss halt loslassen. Ich mag eigentlich so starten mit dem Gefühl, ich weiß nicht, was bei rauskommt, so ganz genau.
Ja.
Ich habe eine bestimmte Arbeit, also ich vertraue auf das, was ich getan habe. Und das kannst
und
du
auch das, was du bist und kannst.
Ja, und das funktioniert eigentlich auch im Leben. Also wenn du, ich habe, keine Ahnung, Existenzängste, ich kann jetzt meinen Fokus auf diese Ängste lenken, dann wirst du bestimmt nicht loslassen. Wenn du aber vielleicht den Fokus auf dich selber richtest, in der Essenz und so weiter, da existieren finanzielle Probleme weniger in dem Sinne. Also es hat auch mit einer philosophischen Frage zu tun, wie man das Leben betrachtet in dem Sinne. Oder wenn du atmest oder so, weil in dem Moment ist das Problem jetzt gar nicht. Viele Probleme sind ja angenommen immer für die Zukunft. Klar, kenne ich auch den Moment, wenn Shit hits the Fan. Ja, weißt du? Und dann ist es halt umso schwieriger. Ja. Es ist jetzt nicht leicht oder so. Aber ich glaube, das Loslassen auch mit was Aktivem zu tun hat, von dem, was man macht. Für mich ist es auch ganz simpel. Ich habe eine Sportroutine, weil mein Körper irgendwie so funktioniert. Ich bin happier, wenn ich mich bewege. Mhm. So wie mein Körper halt funktioniert. So, wenn ich jetzt irgendwie 3 Tage nur im Bett liege und Fernsehen gucke oder irgendwas, dann fühle ich mich danach so ein bisschen so. So. Es gibt auch bestimmte Sachen, was isst man? So, weißt du, bestimmte Nahrungsmittel haben bestimmte, erzeugen bestimmte Ergebnisse. Um sich mit seinen Ängsten auseinanderzusetzen. Die Ängste zu betrachten und zu gucken, was wirklich da ist. Damit man sie nicht immer vermeidet, weil wenn man das handelt, dann ist es auch leichter loszulassen. So. Mhm. Weil oft ist es ja nur eine Illusion oder ein Konzept, was dahinter steckt, was sozusagen. Und das Einzige, was dir bleibt, ist loszulassen. Es gibt eh keine Kontrolle in dem Sinne.
Genau, du hast es eben eher als was Aktiveres beschrieben, als ich das empfinde. Also du hast gesagt, dass das eine bewusste Veränderung des Fokuses ist. Bei mir muss der von innen kommen. Also ich sage so, ich möchte jetzt den Fokus verändern. Und dann kann ich das natürlich, dann ist es auch was Aktives, aber per se.
Es kann aber auch eine Erfahrung sein, die du aktiv gemacht hast, die deine Sichtweise ändert. Also weißt du, du hast eine Erfahrung in einem Moment gemacht, die die Sichtweise ändert. Und es ist wie, wenn du das erste Mal das Meer gesehen hast in deinem Leben, betrachtest du die Welt danach ein bisschen anders.
Erinnerst du dich an den Moment?
Nee. Und was aber wichtig ist, ich bin ja auch nur auf dem Weg. Ich habe auch nicht alle Weisheiten, weil du und ich, wir sitzen hier und wir finden es ja auch gerade nur selber raus. Wir sind nicht weiter als andere oder was auch immer. Es ist immer so, ich glaube, wichtig ist nur drüber zu sprechen und zu zeigen, hier bin Icke, So, das ist mein Package. Und ich gehe da lang. Das ist das, was mir geholfen hat. Das ist mein Konzept, oder also Konzept ist das falsche Wort, aber das ist meine Herangehensweise oder das sind Erfahrungen, die ich gemacht habe. Probier es aus und guck aber, was dich, und das muss auch nicht für dich stimmen, sondern das kann für dich auch anders sein, weil die Auseinandersetzung mit dir selber hängt mit dem Job zusammen. Also so, wie es mir geht, dass sie die Kamera und dementsprechend bekomme ich Jobs. Und ich habe gemerkt, je mehr ich zu mir gehe, desto mehr Erfolg.
Weil, je mehr du näher an dir dran bist, desto aufrichtiger.
Desto aufrichtiger und Präsenz erhöht sich oder was auch immer. Und von daher war es ein Glück, dass sozusagen diese Arbeit an mir direkt mit dem Job zu tun hat.
Das Schöne finde ich ja, also du hast es auch gerade benannt, du und ich, wir wissen ja auch nicht, wie es geht. Also ich glaube, dass wir schon ganz schön große Lernkurven gemacht haben. Also nicht nur groß im Sinne von, oh, da haben wir aber viel gelernt, sondern das Parkett, auf dem wir spielen, ist schon, also sportlich, sag ich mal. und ich glaube aber ganz fest daran, dass es im Grunde genommen völlig irrelevant ist, auf was für ein Parkett du stehst. Also reden wir über Hollywood und Game of Thrones, reden wir über, ich lebe in Gelsenkirchen und arbeite im Kindergarten und komme dort an meine Grenzen und möchte dort nicht mehr sein.
Oder will ich im Kindergarten arbeiten, in Gelsenkirchen, weil ich kenne zum Beispiel auch eine Frau, die war in ihrem Bürojob unhappy und arbeitet jetzt mit Kindern. Und das ist ihre größte Erfüllung geworden. Das war für sie die Antwort, weil sie im Grunde keine Kinder mehr bekommen konnte. Und so hat sie unendlich viele Kinder in dem Sinne und sie ist glücklicher denn je, weißt du, was ich meine?
Ja, darauf wollte ich hinaus. Also es ist egal, wo wir uns befinden auf unserer Reise. Wenn wir den Zugang finden zu uns selber, we're all in the same boat. Und wenn wir ein bisschen Glück und Bezauberung in uns finden und das in die Welt tragen, ich glaube, dass wir einen wahnsinnigen Impact machen können. Ich habe heute Morgen eine Sprachnachricht bekommen, von einer Frau, der ich, jetzt muss ich mal kurz ausholen, ich war letztens auf einer Veranstaltung und ich liebe Losen, Lose kaufen, liebe ich. Ja. Und habe ganz viele Lose gekauft, weil ich unbedingt etwas gewinnen wollte. Also einen bestimmten Item gewinnen wollte. Und ich gewann ein paar Handschuhe, ein paar Lederhandschuhe, also es war eine Motorradveranstaltung, weil ich ja Motorrad fahre. Ich gewann ein paar rote Motorradhandschuhe und diese Motorradhandschuhe, ich wusste, dass diese Frau sich darüber freute und habe sofort diese Handschuhe dieser Frau geschenkt, weil mein Item war es ja nicht. Und ich wusste, es gibt ihr so viel unglaubliche Freude. Und das war für mich ganz klar. Dann habe ich als zweites noch was anderes gewonnen. Ach, es war ein T-Shirt. Und ich wusste, dass meine Freundin Babs hier sich über dieses T-Shirt freut. Und ich habe also ihr dieses T-Shirt geschenkt. Und dann habe ich so ein Gespräch mit dem da oben, wer auch immer das ist und ob wir das Universum nennen oder Gott oder I don't know. Und habe gesagt, du, weißt du was? Wenn ich diese Dinge gewonnen habe für die anderen, danke, das hat meinen Tag schon richtig schön gemacht. Ich habe zwei Leute bezaubert. Und heute bekam ich also eine Sprachnachricht von der Dame, der ich diese Handschuhe geschenkt habe. Und sie sagte mir, Carolina, du hast in mir was losgetreten. Und zwar hast du in mir losgetreten, Dinge einfach zu teilen mit anderen. Und wenn ich etwas habe, wovon ich weiß, dass jemand anderes sich darüber freut, das einfach zu geben, ohne Erwartungshaltung, ohne Anspruch, sondern only for the joy of it. Und all das, was du und ich besprochen haben gerade und auch diese Geschichte, die ich jetzt erzählt habe, jeder findet sich, glaube ich, darin wieder. Jeder kann es einbauen in sein Leben. Es ist egal, ob du 18 Jahre bist, nicht weißt, wo du lang gehst, ob du auf dem Zenit deines Erfolges bist, ob du gerade aus dem Liebeskummer raus bist oder mittendrin steckst. Egal, wie hell oder dunkel das in deinem Leben ist, wir teilen dieselben Herausforderungen. Wir haben dieselben Mittel zur Verfügung. Und wenn wir wollen, machen wir das gut in uns und geben das halt in die Welt weiter.
Und so verändert man eigentlich die Welt.
Genau.
Wenn man in seinem kleinen Radius agiert. Genau. Weil es multipliziert sich ja.
Lieber Marc, danke dir für deine wundervolle Offenheit und für ein ganz tolles Gespräch.
Danke dir.
Wenn du zu Hause Fragen zur heutigen Episode hast, ja, oder Marc direkt irgendetwas fragen möchtest, dann sende gerne eine Nachricht an soulfulcollective.de oder auch über Instagram. Ich freue mich natürlich über deine Gedanken zum heutigen Thema
Und auch darüber, wenn du sie mit mir teilen möchtest. Sollte es in deinem Umfeld jemanden geben, von dem du denkst, dass dieser Podcast oder diese Episode genau das Richtige für ihn oder sie wäre, ja, dann teile ihn gerne. Alternativ lade ich dich natürlich ein, diesen Podcast hier und jetzt und heute zu abonnieren. Habt eine wundervolle Woche. In diesem Sinne, das Glück liegt in dir. Deine Carolina.